Hallo ihr Lieben, diese Folge wird präsentiert von unserem Werbepartner bestfans.com, der Plattform für Content Creator. Und jetzt Folge ab. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Lip Tease, präsentiert von Beate Use TV mit eurer Gabi Gold und einem ganz, ganz neuen Setup für euch heute und für mich auch und für uns auch. Wir nehmen das heute über Telefon, über Videotelefon quasi auf. Meine Gästin sitzt mir nicht gegenüber, sondern ist bei sich zu Hause, glaube ich. Ne, Manuela?
Ja.
Ja.
Ich bin leider ein bisschen krank deshalb.
Und bist ein bisschen krank, aber zum Glück leben wir ja in neuesten Zeiten, wo das möglich ist, dass wir auch so sprechen können. Genau, wenn die Qualität ein bisschen von der Audio ein bisschen unterschiedlich ist bei der Manuela und mir, wundert euch nicht, das liegt nicht an euch, das liegt an unserem alternativen Setup heute hier. Ich freue mich aber ganz doll, dass wir es machen, weil wir wollen nicht nur irgendeine Podcast-Folge heute aufnehmen, sondern wir nehmen quasi ein Resümee auf zu dem Film Pillion, der jetzt vor einer Woche etwa in die Kinos gekommen ist und wo die Manuela und ich bei der Filmpremiere vor knapp 2 Wochen vielleicht eingeladen wurden, als Presse sozusagen. Und wir standen nebeneinander, da haben wir uns gar nicht unterhalten. Aber mir ist aufgefallen, dass Manuela von der Siegessäule ist. Und alle BerlinerInnen und auch darüber hinaus wissen hoffentlich, was die Siegessäule ist. Und quasi das queere Magazin hier bei uns in der Hauptstadt. Und ich freue mich ganz doll, dass ich quasi diesen Film, den tollen, tollen Film Pillion, mit Manuela jetzt ein bisschen besprechen darf.
Das ja, ich freue mich auch.
Du freust dich auch, das ist ja, sehr, sehr gut. Ja, Manuela, wir können ja auch einmal ganz kurz dich ein bisschen genauer vorstellen. Du arbeitest bei der Siegessäule, bist da Redakteurin oder was kannst du uns...
ich bin die Co-Geschäftsführerin tatsächlich,
wow.
Also ich bin die Verlegerin. Seit 2012, glaube ich, habe ich den Laden damals mit einer Kollegin übernommen und... tatsächlich arbeite ich aber auch im Leitungsteam der Redaktion immer noch und bin jetzt seit 30 Jahren bei der Siegessäule. Früher war ich mal Chefredakteurin und heute eben Verlegerin.
Okay,
und außerdem, wie wir gerade festgestellt haben, bin ich seit 20 Jahren auch beim Pornfilmfestival Berlin und Kuratorin und so. Und da gibt's ja mit unseren Arbeiten auch Überschneidungen. Und Pillion würde ich gerne auch beim Pornfilmfestival übrigens zeigen, um das schon mal vorwegzunehmen.
Spannend.
Und bin ein Riesenfan von dem Film und freue mich darauf, mit dir drüber zu reden.
Ja, super cool. Ich freue mich auch ganz, ganz doll drauf. Nochmal für alle, die jetzt zuhören, als kleiner Hinweis, wenn ihr überhaupt gar nichts von dem Film wissen wollt, weil ihr euch komplett überraschen lassen wollt, weil ihr den zukünftig noch gucken wollt, dann passt ein bisschen auf, wie lange ihr hier heute zuhört, weil wir natürlich spoilern werden. Ich habe mir überlegt, wir hangeln uns ein bisschen an der Handlung entlang. Also Wir arbeiten den Film so ein bisschen runter, wie er tatsächlich auch passiert, sodass die Leute, die sagen, ich will noch gucken und will einen kleinen Einblick haben, aber will nicht das Ende gespoilert haben, jetzt auch nicht von uns aus Versehen das Ende gespoilert bekommen. Und dann könnt ihr einfach entscheiden, wann ihr aussteigt, wann ihr sagt, jetzt geht's mir zu weit in der Handlung sozusagen. Aber genau, das ist heute so ein bisschen das Ziel. Ja, ich würde einmal noch ganz kurz Handlung einmal ganz kurz zusammenfassen für alle, die jetzt überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon wir reden und was jetzt Pillion irgendwie genau ist. In Pillion geht es um den schüchternen Colin, der versucht wird, von seinen Eltern so ein bisschen zu verkuppeln und in einer Bar dann eine Motorradgruppe von schwulen Männern mit BDSM-Dynamiken sieht. Tatsächlich, kleiner Funfact hier auch gleich zum Anfang, sind das echte Mitglieder, also viele von den Darstellern dieses Biker-Clubs sind wirklich echte Mitglieder des GBMCC, des Gay Bikers Motorcycle Clubs in Großbritannien. Und ja, waren da diese Gruppe von Männern waren da ganz involviert in das Coachen von den Schauspielern und waren eben da auch Statisten im Film. So, wieder zurück zur Handlung, sorry. Colin sieht eben diese Gay Motor Boys und einer von denen ist der sehr, sehr schnieke, hübsche, große, blonde Ray, der dann Kontakt so ein bisschen initiiert und von Colin absolute Unterwerfung fordert. Und Colin gibt sie gerne und dann entwickelt sich so eine ganze, eine sehr, sehr spezielle Beziehungsdynamik. Das ist so ein bisschen, ohne zu viel zu spoilern, das ist so ein bisschen das, worum es geht. Mit was für Erwartungen bist du in den Film gegangen, Manuela? Oder auch zur Premiere, war ja auch aufregend für uns, weil wir durften ja auch die Darsteller und den Regisseur interviewen, ne?
Genau, ich bin erstmal mit der Erwartung hin, weil ich den Trailer schon gesehen habe, ob der das wirklich hält, was er verspricht. Mhm. Nämlich ja eine halbwegs authentische Darstellung von so einer schwulen SM-Beziehung. Das ist ja nicht so leicht darzustellen. Und dann auch mit so prominenten Darstellern. Wie lassen die sich auf sowas ein? Und ich bin auch bekennender Alexander Skarsgård-Fan und war mir eigentlich sicher, dass er die Rolle gut ausfüllt. Aber es hat alle meine Erwartungen weit übertroffen, muss ich sagen.
Ja. Kennst du Alexander Skarsgård aus anderen Filmen schon?
Ja, vor allen Dingen von True Blood, einer meiner Lieblingsserien, wo er den sehr bösen Vampir spielt, mit der diese Bar hat. Eric heißt die Figur. Und da war der schon, der hat dieses ambivalent gelassene, sexy, der ist einfach der Knaller, der Typ. Ich würde sagen, sexiest man alive.
Ja, wirklich, tatsächlich?
Ja. Ja.
Ah ja, da bist du in einem Team mit meinem Kollegen Tim, der findet den ja auch ganz großartig. Ich kannte Alexander Skarsgård tatsächlich gar nicht.
Der hat auch Tarzan gespielt. Ne?
Ja, Tarzan habe ich jetzt bei meiner Recherche auch rausgefunden. Das würde ich ja tatsächlich gerne mal sehen. Ich bin ja so ein riesen Fan von Tarzan. Und der ist, also der Schauspieler kommt aus dieser ganz bekannten Skarsgård-Familie, ne?
Genau, Stellan ist sein Vater und so, ja.
Also eine schwedische Schauspielerfamilie, ja. Sozusagen der Bruder hat ja auch hier in irgendwie den Clown oder so gespielt. Ja, also der ist wirklich eigentlich sehr, sehr bekannt. Und Alexander, der spielt den Ray. Also den erfahrenen Dom sozusagen, der da Mitglied dieser Biker-Gruppe ist. Und dann der andere Darsteller, also der Colin, der Schüchterne, der sich auf den Ray einlässt. Der wird gespielt von Harry Melling. Und Harry Melling, kanntest du den schon vorher, Manuela?
Nee, ich weiß, der hat in den Harry Potter-Filmen mitgespielt, ja. Aber das ist nicht so mein Cup of Tea und deshalb kannte ich den wirklich überhaupt nicht.
Ja, ich kann den tatsächlich, weil ich bin genau mit Harry Potter groß geworden, ist genau meine Generation. Er hat gespielt Dudley Dursley, also den Stiefbruder bzw. Cousin von Harry Potter, der verzogen ist, keine dankbare Rolle. Also der hatte ja auch wirklich keine dankbare Rolle da in dem Harry Potter-Universum. Ganz unsympathisches Kind, wo ich mich dann auch manchmal frage, wie ist es als Schauspieler, so früh so eine prägende Rolle anzunehmen und wirklich auch so ein unsympathisches Nörgelkind zu spielen. Wie kommt man da irgendwie raus? Aber scheinbar macht es Harry Melling irgendwie super. Und ich weiß nicht, hast du gesehen, das ist so eine Netflix-Produktion gewesen, das heißt Das Damen-Gambit oder The Queen's Gambit ging so über Schach?
Nee, weil ich Schach überhaupt nicht spiele und habe ich nicht. Also ist mir bekannt, die soll auch toll sein, aber habe ich nicht gesehen. Ja.
Ist wirklich sehr, sehr toll. Mit Schach habe ich jetzt auch nicht so viel am Hut, aber da spielte Harry Melling auch mit. Und ansonsten, habe ich mir hier noch irgendwas? The Old Guard, der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Er hat auch viele oder einige Erfahrungen im Theater und so gemacht, ist aber jetzt auch einer seiner, also ich würde schon sagen, für beide Schauspieler eigentlich ein sehr prägender Film und vielleicht für Harry Melling dann sogar noch mehr. Und Harry Lytton als Regisseur, kanntest du den? Oder?
Nee, das ist ja sein Debütfilm. Also das finde ich auch wirklich enorm, dass der wirklich
ja,
damit loslegt als ersten Langfilm. Er hat ein paar Kurzfilme wohl gemacht, aber genau, ja, das ist schon klasse. Ja. Also wie man so einen ersten Film macht, da muss ich sagen, da kommt ein großes Talent auf uns zu.
Ja, finde ich auch ganz schön krass. Genau, das habe ich bei meiner Recherche dann auch gefunden, dass er viele Kurzfilme in der Regie oder Co-Regie produziert hat. Aber das ist jetzt genau sein Spielfilm-Debüt richtig ist. Und aber die Kurzfilme, das ging auch oft um so queere Fragen, queere Topics. Also da dafür.
Ja, ja, der ist ganz offen schwul und will das eben auch in seiner Arbeit, seinem künstlerischen Schaffen umgesetzt sehen, und der ist auch selber kinky, und das finde ich toll, dass jemand also wirklich vom Fach gewissermaßen einen Film darüber macht. Das merkt man dem auch an, dass der genau weiß, worum es geht und wie es geht.
Ja, voll, voll. Du hast auch alle drei Personen interviewen dürfen,
ja,
am Roten Teppich.
Ich hatte,
ne,
das Glück, und die waren alle drei toll. Vor dem Hintergrund, dass das war ja die letzte Station der Promotour. Und die machen ja praktisch seit einem Jahr nichts anderes als Promo für diesen Film. Der lief ja in Cannes letztes Mal schon. Hat auch einen Preis gewonnen. Und die hatten noch genauso viel Enthusiasmus, als wäre es die allererste Premiere gewesen. Und da waren also wirklich sehr gesprächig, sehr begeistert von diesem Film, was wirklich toll ist, dass Leute so hinter ihrer Arbeit stehen, auch nach einem Jahr Interview geben und Promotour immer noch so enthusiastisch und aufgeweckt und nicht irgendwie gelangweilt darüber zu reden. Das war schon toll. Also die stehen alle drei richtig leidenschaftlich hinter diesem Film.
Ja, ja, voll. Ja, das fand ich auch. Also die Dynamik war, ich habe das auch gar nicht, weil wir standen da, haben quasi auf die Stars gewartet, und dann kam vor allem diese Motorradgang kam da zuerst.
Ja.
Und dann habe ich gar nicht mitbekommen, wie sich so Harry Melling und Alexander und dann später, glaube ich, auch Harry Leighton, denn so mit denen vermingelt haben, oder die kamen dann so langsam auch da raus, haben dann auch den ganzen Jungs von der Biker-Gang irgendwie Hallo gesagt und so. Aber das war so, die haben sich auch umarmt und geknuddelt und geredet, und das war so ganz schöne soziale Situation, und das war gar nicht so dieser roter Teppich-Auftritt von den Stars, so. Das war so irgendwie ganz sozial schön.
Ja, das war wie wenn sich Freunde treffen, ne?
Ja, voll. Ja, das hat man total gemerkt. Hast du bei deinen Interviews, kommen die Interviews eigentlich in die Siegessäule dann als Artikel?
Nee, das war für Social Media. Das war ja ganz kurz nur, und das haben wir schon als Reel auf Instagram.
Ja, okay. Ja, dann guckt mal bei der Siegessäule bei Instagram vorbei.
Ja, gerne.
Aber hast du was von denen erfahren in deinen Interviews, was dir jetzt noch so im Kopf ist?
Also ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich Alexander Skarsgård zum Erröten gebracht habe.
Hast du? Wie ist das denn gelungen?
Ja, weil wir hatten ihn ja auf dem Cover von der Siegessäule. Ne?
Und, stimmt.
Und meine Theorie ist, dass er sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner zwischen allen sexuellen Orientierungen ist. Also sprich, den würde niemand von der Bettkante schubsen. Keine Lesbe, kein Heteromann, keine Frau, kein Transleute, niemand. Also der ist wirklich...
Schöne Theorie.
Und ich habe das auch, also wir haben sehr gutes Feedback auf das Cover gehabt, und auch zum Beispiel lesbische Freundinnen von mir haben gesagt, oh, der ist so sexy, toll, dass ihr den auf dem Cover habt und so. Also der spricht irgendwie jeden an, das finde ich sehr toll. Der ist praktisch universell sexuell, und auch, obwohl es eine schwule SM-Geschichte ist, die ja sehr nischig sein könnte, finde ich, geht es um sexuelle Befreiung, und da ist praktisch für jeden was dabei. Und das habe ich ihm gesagt, ob er wisse, dass er so eine Art kleinster gemeinsamer Nenner zwischen allen sexuellen Orientierungen ist und dass alle ihn toll finden. Und da meinte er, oh mein Gott, ich nehme die Farbe meines pinken Shirts an. Und ich glaube, das war ihm vielleicht doch nicht so bewusst, dass er wirklich so ein Sexidol ist und eine sexuelle Präsenz einfach verkörpert, nach der sich jeder sehnt, egal ob man jetzt konkret auf Männer überhaupt oder auf so einen Typ Mann steht oder nicht. Darum geht's ja auch nicht. Gerade bei dieser BDSM-Beziehung geht es ja eher um Ausstrahlung als um Körperlichkeit. Und ja. Da ist er auch eine Idealbesetzung, finde ich. Mhm. Und der Harry Melling hat mir gesagt, ich habe ihn gefragt, wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat. Mhm. Und dass er sehr viel mit diesen Bikern rumhing und die ihn wirklich in ihr eigenes Leben, in ihre eigene gelebte BDSM-Sexualität praktisch mit ja eingeführt haben. Ich habe jetzt nicht im Detail gefragt, wie weit es ging, aber die haben sich wirklich richtig damit beschäftigt. Und da der Regisseur, der Harry Lighton selber, wie er sagte, sehr kinky auch unterwegs ist, war das halt sehr authentisch alles. Ne?
Ja, ich finde es so eine tolle Herangehensweise, weil das war auch einer meiner wichtigsten Fragen, die ich auch loswerden durfte, wie so ein Coaching aussieht, genau, wie man sich vorbereitet und so, weil mir das im Vorfeld gar nicht klar war, dass diese Gruppe von Bikern da wirklich auch eine echte Vereinigung oder eine echte Community einfach ist. Und das hat Alexander dann irgendwie auch ganz toll irgendwie erklärt. Und da war ich so, oh, wie toll auch. Also du kannst ja einfach nichts an Informationen, was dir diese Männer da irgendwie geben können, ist ja unauthentisch. Weil das ist ja alles einfach nur echte Erfahrung. Und selbst wenn man irgendwie vielleicht ein Erlebnis jetzt hat als Person, die im BDSM unterwegs ist, und das ist ein universelles Erlebnis, aber es ist ja trotzdem, also authentischer könnte es ja nicht sein, und ein besseres Coaching kann man ja eigentlich gar nicht erfahren als von den Leuten, die es wirklich betrifft, und da wollen wir ja heutzutage auch so in Konversation und so auch immer hin, dass wir, wenn wir was abbilden, müssen wir mit den Leuten reden, die halt in dieser Realität leben, und das ist irgendwie so eine schöne, einfache Lösung, aber so naheliegend. Und das fand ich richtig.
Ja, unbedingt. Also nicht über Leute was machen, sondern mit ihnen, ne?
Ja, und das war halt total mit denen. Und deswegen fand ich es auch so toll, dass diese Biker-Crew auch als erstes da auf dem roten Teppich war und so. Ja. Und mit Popo draußen und so. Ist so richtig super. Ich finde ja tatsächlich, ich finde Alexander Skarsgård toll. Ich mag seine dominante Energie. Darauf stehe ich ja selber auch denn so ein bisschen. Aber ich muss ja sagen, ich bin ja verliebt in Harry Melling. Also das ist ja mein Typ. Das ist ja, das fand ich ja ganz toll. Und der war auch so lieb und so, hat so, so süß versucht, diese Frage zu beantworten, die ich ihm da gestellt habe. War auch ganz nahbar, also kam mir auch irgendwie überhaupt gar keine Distanz und so, aber muss ich auch wirklich, wie heißt das, eine Lanze brechen?
Der Harry ist halt, der hat auch die schwierigere Rolle, finde ich, ne? Weil der Alexander zeigt halt so seine Präsenz, redet aber nicht viel, so seine Figur ist ja sehr schweigsam und wie der Harry Melling den Colin spielt, das ist sensationell, finde ich auch.
Er hat halt er hat ja auch so ein ganz spezielles Aussehen, finde ich halt super.
Er ist halt auch kein Schönling oder so, ne?
Und also, das liebe ich.
Ist halt eher so ein Durchschnittstyp, nicht so der Schönste nach gängigen Standards und verändert sich im Laufe des Films sehr, bekriegt halt dann die Haare so abrasiert auch und so. Diese Veränderung spielt er wunderbar. Also man nimmt ihm das einfach ab und er wird halt wirklich zu einem, schwul war er schon vorher. Das finde ich auch super, dass das überhaupt nicht thematisiert wird. Also es ist kein schwuler Coming-out-Film oder so. Ja. Alle sind schwul in dem Film. Das ist klar, da gibt's auch kein Problem mit. Und auch die Eltern von Colin, die sind ja ganz easy damit und versuchen ihn ja immer an irgendwelche Männer zu verkuppeln, was eher lustig ist und nicht so klappt. Und nur mit diesem SM-Ding kommen die halt nicht so klar, weil sie natürlich möchten, dass ihr Sohn gut behandelt wird und liebevoll behandelt wird. Und dann ist da halt so ein schweigsamer, dominanter Typ, der mit ihm halt redet, wie man mit einem Sklaven redet. Und dass das der Mutter nicht so gefällt, die ihr Kind da beschützen will. Das ist ein ganz interessanter Konflikt auch im Film. Ne?
Fand ich auch total. Aber genau, was du auch gerade gesagt hast mit dem, dass es einfach gar nicht eingeordnet wird irgendwie. Irgendjemand hat ein Coming-out und irgendwie, das ist jetzt irgendwie, ist hier schwul, weil irgendwie sind alle schwul. und dass es halt auch gleich eingeordnet wird am Anfang, weil das ist ja eine der ersten Szenen, dass eben ganz klar ist, dass die Eltern quasi ein Date organisiert haben für Colin mit einem anderen Mann in dieser Kneipe, wo er dann aber eben den Ray sieht. Und dass das halt dann gleich, der Ton ist gesettet. Auch so eine geniale Art und Weise, einfach zu sagen, ganz viel zu transportieren. Also es wird transportiert, Colin ist schwul, es wird transportiert, die Eltern sind voll fein damit, die möchten sogar, dass er halt einfach irgendwie auch einen Freund hat. Das ist vielleicht auch sein erster Freund, also weil da ja auch so eine Unsicherheit mitschwingt. Also das ist irgendwie ganz klar, denn am Anfang schon ist schon ganz gesettelt, was da so die Situation ist. Und ich finde, dadurch, dass man dann auch nicht darüber nachdenken muss, so ist es jetzt für die Eltern überhaupt okay, dass er schwul ist oder sonst was, ist dann halt auch der Weg frei für einfach ein anderes Thema. So, und das ist halt, das hat ja die queere Community auch total verdient, dass es auch mal um andere Sachen gehen darf.
Unbedingt, ja.
Nicht nur wen ich jetzt irgendwie, mit wem ich jetzt in die Kiste springe, sondern dass so Dynamiken sich auch anderweitig irgendwie super interessant sind, irgendwie niederzuschlagen.
Ja, das finde ich auch, dass es eben auf einer ganz anderen, dass es nicht wieder alles von vorne erzählt, sondern ganz woanders einsteigt. Ne?
Ja, voll. Und dann fand ich wirklich, es ist eine auch der erste Kontakt, den die beiden haben in der Bar. Das ist ja alles die ganze Zeit eigentlich nicht sehr verbal, ne? Also deren Interaktion oder insgesamt, sie sprechen nicht so viel und gerade am Anfang sprechen sie gar nicht. Es ist eher, die Kommunikation passiert über Aktion und wie sich verhalten wird. Und quasi der erste wirkliche Kontakt, der ja da ist, ist, als die beiden an einer Bar stehen. Ray will für sich und seine Biker-Kumpels da irgendwie Bier und Chips holen oder so. Und Colin steht neben ihm und dann knallt oder wirft Ray da so ein paar Münzen auf den Tresen und guckt Colin so ein bisschen erwartungsvoll an, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und quasi fordert ihn dazu auf, jetzt mit diesen Münzen halt zu bezahlen und das Geld da rauszusuchen für die Verkaufsperson hinterm Tresen. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, klar.
Ja, genau. Und das fand ich super, super toll, weil es ja quasi ein Angebot dem Colin macht, so machst du mit. Also es ist ein Spiel wird angeboten. So habe ich das zumindest gelesen.
Ja, ganz genau. So ist es auch. Und da kann er sich entscheiden, mache ich mit, also auch auf einer ganz harmlosen Ebene erstmal. Oder sagt er, ey Alter, du spinnst wohl, bezahl mal deine Chips alleine.
Voll.
Und dann wäre klar, da läuft nichts. Aber Colin ist sofort begeistert von der Dominanz und begibt sich sofort in diese Rolle desjenigen, der sich mit Hingabe ist ja so sein Ding, also sich hingibt und einsteigt, sich dazu unterwerfen. Das ist, finde ich, ganz, ganz toll gezeigt.
Ja, finde ich nämlich auch. Und ich finde, das gibt einem fast sogar, also ich war selber vor allem früher so viel in der BDSM- und Kinky-Szene unterwegs und ich dachte mir so, und ich bin halt eher auch so auf Collins Seite immer gewesen, so ein bisschen so submissiv, und ich dachte mir wirklich, was für ein schlauer Move. Also das ist ja mal eine gute Idee. So einfach, einfach gleich von Anfang an ein Spiel zu initiieren, ohne es gleich so zu überintellektualisieren, ne? Weil wenn man sich irgendwie hinsetzt mit jemandem und so, ja, also ich bin der und der, die Beziehung, die ich möchte, müsste so und so ablaufen und so, da ist ja dann schon super viel Gespräch involviert, das man ja vielleicht manchmal gar nicht will. Man will ja auch manchmal einfach mal reinspringen in was, muss aber trotzdem dafür sorgen, dass man jetzt nicht über irgendwelche Grenzen geht. Und das fand ich eigentlich, ist eigentlich ein guter Move.
Ja, da hast du recht. Generell ist es ja so, dass die beiden auch nicht viel verhandeln miteinander.
Ja,
und
stimmt.
Das ist ja in der BDSM-Szene eigentlich nicht gern gesehen. Mhm. Die wollen ja immer sehr viel, ich sag jetzt mal so, die wollen. Also das Standardprozedere ist ja, dass man wahnsinnig viel verhandelt, redet, Safe Words ausmacht und so weiter. Das ist auch gut so, aber ich persönlich stehe da überhaupt nicht drauf. Deshalb habe ich auch immer in so BDSM-Play-Partys oder so, das ist mir oft zu, Du musst halt Regeln auswendig lernen, Regeln aufsagen, Regeln unterschreiben oder das ist mir zu blöd. Das ist für mich der totale Turn-off. Mhm. Obwohl ich weiß, Safety first und klar braucht man irgendwelche Stoppzeichen und so. Aber in meiner Idealvorstellung von BDSM läuft es eigentlich genauso wie in diesem Film zwischen Colin und Ray, dass die sich anders verabreden als mit einem unterschriebenen Regelvertrag oder so.
Ja.
Und dass es sich organisch ergibt. Das ist natürlich die Wunschvorstellung, dass man wenig redet und irgendwie Gedanken liest. Das klappt im realen Leben selten, ist mir klar. Aber es ist für einen Film, finde ich, ideal gezeigt.
Mhm. Voll. Ja, hast du, finde ich, ja, genau, ja, ich fühl total, was du sagst. Und ich war dann auch immer wieder, weil ich mich auch selber abgeholt gefühlt habe, dann bei diesen Dynamiken, die da dann irgendwie zeigen. Und ich mich so auch mir so gedacht habe, ja, gut, das, was Ray da macht, das würde bei mir da auch funktioniert. Und hätte ich gerne mitgemacht und fühle mich da eigentlich auch gut aufgehoben in so einem Setting. Sehe ich auch trotzdem, wie das halt von außen als kritisch betrachtet werden kann. Und ich war dann immer happy, wenn einfach auch so, wenn Consent und das Einholen von Consent halt auch durchgeblitzt ist, weil für mich findet das statt in diesem Ausloten, so ich lass dich kommen, ich biete an, ich lass dich kommen, je nachdem, wie weit du mit mir gehen willst. Aber ich finde, der Film hat es auch gut gemacht, es dann an Stellen auch immer wieder unterzubringen, dass es vielleicht ein bisschen kommunizierter wurde, wie zum Beispiel bei deren erster sexueller Interaktion, ne, in dieser dunklen Gasse da, wo dann ich habe heute auch so ein Pillion-Shirt an, da steht es auch drauf, wo Ray dann Colin fragt, bevor eben der Blowjob stattfindet, do you give?
Ja. Ja.
Und das ist ja, wie hast du das, gelesen, diese Frage?
Naja, in zweierlei Hinsicht. Zum einen auf die konkrete Situation, also ergibst du dich, lässt du mich machen, gehst du jetzt hier auf die Knie, bläst mir ein, stellst weiter keine Fragen und bist ein guter Junge sozusagen. Aber ich glaube, das war auch übergeordnet gemeint. Willst du dich mir unterwerfen? Also auch in der Zukunft. Bist du überhaupt so jemand, der submissive ist?
Ja.
Ja. Und das ist auch da sehr schlau gemacht, weil er hätte in jeder Situation gehen können, Nein sagen können.
Ja.
Der ist nie wirklich gefangen da drin. Oder es gibt ja auch überhaupt nichts, wo er mal, was weiß ich, gefesselt ist oder so. Das lässt der Film ja völlig weg. Also der ist immer frei, jede Situation zu verlassen, wenn er möchte. Ne?
Ja, genau. Ja, das stimmt total. Ich kann mir aber auch vorstellen, also das Ding ist, dass ich finde, irgendwann muss man auch so ein bisschen vorsichtig da sein, dass gerade wenn man als Neuling solche Erfahrungen macht, und das passiert ja auch nach und nach im Film, dass man sich natürlich auch emotional bindet an die Person. Ne? Das passiert ja dann Colin und Ray auch. Colin vielleicht im Zweifel mehr als Ray, aber das ist, glaube ich, da hat jeder vielleicht auch so ein bisschen seine eigene Interpretation. Aber das natürlich auch so, wenn eine emotionale Verbindung da ist, dass da vielleicht auch so ein Druck ist, so ich möchte meinen Dom jetzt irgendwie nicht enttäuschen und so. Und dass da vielleicht auch das Potenzial ist, dass man vielleicht ein bisschen mehr mitmacht, als einem selber gut tut. Aber ich finde, bis zu einem bestimmten Punkt ist das halt auch einfach eine Erfahrung, die man machen muss. Und gleichzeitig finde ich es da dann auch spannend. Und ich finde, da macht der Film einfach auch viele schöne Themen und Situationen auf, über die man halt voll reden kann, wo nicht der eine irgendwie was perfekt macht oder also für meine Augen vielleicht dann irgendwie schon gut, aber für andere Augen dann irgendwie vielleicht nicht so gut. Und ich finde, es ist auch voll komplett in Ordnung, auch abzuzeichnen, dass es halt kein Schwarz und Weiß so ganz gibt. Dass es einfach komplett auf die Situation so ein bisschen ankommt. Weil ich wollte jetzt auf eine... Ah ja, weil zum Beispiel, als sie dann das erste Mal Sex haben, ne, was ja in so einer Wrestling-Situation passiert. Die wresteln so miteinander. Mhm. Und haben ja dann, glaube ich, das ist deren erstes Mal. Vielleicht Collins grundsätzliches erstes Mal, da bin ich mir gar nicht sicher.
Ja, weiß man nicht so genau. Ne?
Weiß man nicht genau.
Er wirkt sehr unschuldig, aber es wird auch nicht groß gesagt. Es wird auch kein großes Ding draus gemacht, ob es nun das erste oder Mal oder nicht ist.
Ist ja vielleicht auch, also ist auf jeden Fall deren erstes. Und es ist ja klar, dass Colin unerfahrener ist als Ray. Das kommt ja aus der ganzen Dynamik irgendwie raus. Und dann hat Colin ja offensichtlich Schmerzen beim Analsex. Aber er sagt das nicht. Also Colin sagt nicht, oh stopp, es tut weh oder so. Sondern seine Miene verzieht sich ein bisschen, aber Ray ist ja auch hinter ihm. Also er sieht ja sein Gesicht gar nicht, wie wir jetzt als Zuschauer von dem Film. Aber er hört es oder bekommt es mit und fragt dann halt irgendwie ganz schnell, ob alles gut ist oder hört dann, unterbricht den Sex dann auch. Also und das fand ich eigentlich sehr schön. Also einerseits fand ich es bedenklich zu sehen, dass Colin nichts sagt, aber man kennt es selber. Also ich habe mich da drin auch wiedergefunden. Gerade wenn man so erste Erfahrungen macht und sich so denkt, so ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich da meine Grenzen irgendwie kommunizieren kann soll. Aber er kommuniziert seine Grenzen nicht verbal. Er ist es eher ein bisschen subtiler, aber Ray nimmt es ja sofort wahr, ne? Also
ja, so muss es ja auch sein beim Sex, dass man merkt, da ist jemand nicht so ganz bei sich oder versucht was zu tun, was ein bisschen über seine Grenzen geht und so und fängt ihn auf. Aber das ist halt alles so herrlich schamfrei. Es ist nicht so, dass das tut so weh, ich kann nicht und dann, du Loser oder so, sondern es ist eine ganz, ganz super erwachsen und eigentlich ideal, wie das läuft.
Ja, stimmt. Ja, ich fand es schön, diesen Twist zu sehen und ich finde, den gibt es in guten, reifen, in guten BDSM-Dynamiken einfach, dass man dass einer benutzt wird quasi und ein bisschen mit dem gemacht wird, was irgendwie so, was der Dom will, ist ja so. Aber dass, wenn dann ein Bedürfnis, ein körperliches Bedürfnis, ein emotionales Bedürfnis, wenn da irgendwas, wenn irgendwas wahrgenommen wird bei der submissiven Person, dann wird sich halt auch gekümmert, ne? Also dann ist dann halt auch eine Sensibilität da. Es gibt nochmal so eine Szene bei, da sind die am Piano und Ray spielt Piano und Colin steht neben ihm. Da hat er schon diese Kette auch um den Hals mit dem Schloss dran, wo Ray dann auch oft diesen Schlüssel zuträgt. Ray fragt dann einfach irgendwie nur so, Colin, willst du was sagen? Also da passiert eigentlich gar nichts wirklich, aber er hatte den Eindruck so, Colin will mich irgendwas fragen und ich glaube, da will Colin fragen, ob er seine Eltern kennenlernt.
Ja.
Aber das ist halt auch, also dieses Gespür, einerseits dieses dolle Dominante von Ray und von vielleicht einer Dom-Person, die er repräsentiert, was Intensives, aber wenn so eine Person, also so eine Person muss dann halt auch sensibel sein für diese ganz subtilen Hinweise. Aber ich habe das Gefühl, das ist er.
Ja, oder? Das ist, die sind ganz nah beieinander, obwohl sie halt nicht viel reden und die haben eine sehr, sehr intime Beziehung, finde ich. Das ist super intim, super nah, auch wenn es eben so, Ray scheint halt so lapidar, das so nebenbei laufen zu lassen, ist aber nicht so. Es ist für beide ganz zentral und das zeigt sich eben an diesen Kleinigkeiten.
Ja, genau, weil er lässt ihn halt wirklich, wie du gesagt hast, ja eher so mitlaufen. Man sieht auch am Anfang, finde ich, immer diese Fragezeichen in Collins Gesicht, so okay, was passiert jetzt? Okay, ich laufe jetzt einfach nur mit. Ich soll jetzt das machen, dann wird ihm einen Einkaufszettel gegeben, ne, kauf mal das ein. Es ist alles so selbstverständlich, also er muss sich so ein bisschen...
Aber er ist halt immer frei, er könnte immer sagen, mach ich nicht, habe ich keinen Bock, er kann immer gehen, der ist nie irgendwo eingesperrt oder festgekettet oder der kommt ganz, ganz freiwillig, also wirklich, und der ist ja auch in keiner sonstigen Abhängigkeit zu Ray, er könnte immer gehen, ohne dass ihm da Nachteile draus erwachsen oder so.
Ja.
Ne? Und es gibt auch diese üblichen Sachen nicht, der wird nicht geschlagen, da gibt's kein Gepeitsche und was man sich sonst so, alle diese BDSM-Klischees werden einfach mal weggelassen. Das ja. finde ich sehr, Stimmt. sehr interessant. Das habe ich so noch nie gesehen, dass man auf all das verzichtet und sich wirklich auf den, also auf den von BDSM, auf den BD, also dieses Dominanz und Submission Part bezieht. Ne? Also B steht ja eigentlich für Bondage, aber dass es eben nicht um wirklich körperliche Züchtigung geht oder diese Sachen, die man so verbindet, sondern wirklich Dominanz und jemand sich am Ende des Bettes auf dem Boden zusammenrollt und da schläft und das gut findet. Das ist für viele Leute unvorstellbar. Ich könnte es persönlich auch nicht so. Ich finde es auch nicht so sexy, aber in dem Film macht es total Sinn und in der Story und in dem Verhältnis der beiden zueinander kommt es total glaubhaft rüber, um solche Sachen, also um die totale Hingabe, um die totale freiwillige Unterwerfung geht es. Und das ist eine Dimension von BDSM, die man in einem Film relativ selten sieht.
Du hast voll recht. Also gerade weil du, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich schon, aber darüber war das gar nicht so bewusst gewesen, dass diese ganzen Utensilien, also wenn du Leute auf der Straße so fragst, was assoziierst du mit BDSM oder so, genau, so Bondage, Peitschen, Handschellen, diese ganzen Sachen.
Genau,
so
alle jemand 50 Shades ans Kreuz, ans Andreaskreuz gefesselt oder so, ne? Ja.
Ja, es ist gar nicht so doll das, es ist halt einfach die Dynamik und das ist halt erfahrungsmäßig was, was ich auch immer an BDSM so geliebt habe. Ich brauchte immer gar keine Utensilien, mir war das immer alles viel zu viel. Also ich finde, das kann alles ein schönes Add-on sein, aber im Grunde musst du die Dynamik ja runterbrechen können auf nur du und ich. Und wenn ich die dann fühle, dann können wir auch Zeug dazu nehmen. Aber es muss halt stehen und fallen mit uns. Herzlich willkommen zur Werbepause für bestfans.com, der Plattform für Content Creator. Heute haben wir wieder richtig starke Tipps für euch, die euch und eurem Profil einen gewaltigen Push geben können. Also aufgepasst und ausprobiert. Fangen wir mal an mit der Neuerung, dass ihr auf Bestfans jetzt auch euch gegenseitig folgen könnt, wenn ihr Creator seid. So könnt ihr euch viel besser vernetzen. Geht einfach auf das Profil einer Person und klickt auf Folgen. Wer euch folgt, wird dann in euren Benachrichtigungen angezeigt. Unterstützung und eine starke Community sind so, so wichtig. Ich finde es immer so schade, wenn man mitbekommt, wie alleine sich Leute teilweise mit Herausforderungen fühlen. Wenn man in Kontakt sein kann und sich austauschen kann, dann merkt man manchmal erst, wie häufig die eigenen Struggles auch bei anderen vorkommen. Und besonders, wenn man vielleicht mit einem neuen Lebensabschnitt startet und sich erstmal noch zurechtfinden muss. Ich finde es dann besonders schön, sich zugehörig zu fühlen irgendwo. Dann bekommt das Bestfans-Team oft Fragen, wie ein Vorschaubild eingestellt werden kann. Das ist bei einer Bilderreihe oder bei Videos ein bisschen unterschiedlich. Also grundsätzlich ist ein Vorschaubild erstmal ein Bild, eigentlich so ja ein Thumbnail, was den Fans einen Eindruck vom Post geben soll, damit sie den Post nicht blind kaufen müssen sozusagen. Das steigert eure Verkäufe wirklich stark, wenn ihr so eine Mini-Sneak Peek habt. Ihr stellt so ein Bild wie folgt ein. Wenn ihr Bilder hochladet, seht ihr unter euren Dateien die Kürzel SC für Softcore und HC für Hardcore. Da klickt ihr einfach drauf und legt fest, welches Bild als Vorschau angezeigt werden soll. Bei Videos ist es ein bisschen anders, da habt ihr ein kleines Einstellungsrädchen. Darüber könnt ihr dann eure Softcore- und Hardcore-Vorschaubilder hochladen. Wählt ihr kein Bild aus, dann werdet ihr vor dem Posten nochmal gefragt, ob ihr euch sicher seid, keine Vorschau einzustellen. Das Vorschaubild entscheidet oft darüber, ob jemand kauft oder einfach weiter scrollt. Also wählt euer Bild bewusst, versucht eure Fans neugierig zu machen, aber nicht direkt alles zu zeigen. Wenn ihr Hilfe braucht oder unsicher seid, meldet euch gerne jederzeit beim Support unter creator@bestfans.com. Man ist da wirklich mega, mega gerne für euch da. Und jetzt noch zum Highlight. Das Geheimnis wurde ja nun gelüftet. Der Bestfans-Merch-Shop ist seit kurzem offiziell online gegangen. Ihr findet ihn unter bestfans.myspreadshop.de. Es erwarten euch immer wieder neue Teile, Aktionen und Rabatte. Also schaut unbedingt mal rein. Verschiedene Farben, Ausführungen, Designs, Schriften. Ihr werdet da sicher fündig. Und dann könnt ihr der Welt zeigen, dass ihr ein stolzes Mitglied der Bestfans-Familie seid. Wenn ihr mal möchtet, dass ich für euch in der Werbepause ein Thema zu Bestfans vertiefe oder erkläre, was euch vielleicht schon immer Fragezeichen im Kopf gemacht hat, dann schreibt uns oder Bestfans das auch super gerne auf Instagram. So werden wir alle miteinander einfach nur besser. Danke, ihr Süßen, fürs Zuhören und jetzt gebe ich zurück zur Folge und unserem Deep Dive in die Welt der schwulen, kinky Biker Boys. Rar.
Was ich auch interessant finde, ist, dass es sehr viel genitalen Sex gibt, der ja im BDSM auch oftmals so abgesprochen wird, dass es dann nur um so ritualisierte Vorgänge geht. Aber die haben ja auch Sex im Sinne von Genitalsex, also Penetration, Analsex, Oralsex und so. Und das hat mich total begeistert, weil mir hat es persönlich in BDSM-Zusammenhängen oft gefehlt, weil ich stehe da drauf, das zu mixen und viele stehen da nicht drauf, ist ja auch okay. Aber das fand ich, also für mein Verständnis von BDSM, fand ich das super, dass das so gezeigt wurde, dass dann ganz, ich sag mal, klassisch gefickt wird und dass das auch dazu gehören kann. Das fand ich sehr schön und sehr nochmal, also körperliche Nähe haben die beiden eben durch diese Sexualakte, das finde ich auch sehr interessant, sonst, die kuscheln ja nie, das gibt auch nie diese, dass man irgendwie, dass er ihn scheiße behandelt und hinterher in den Arm nimmt oder so, dass der submissive Part dann immer getröstet werden muss und so. Das geht mir in vielen Darstellungen von BDSM auch total auf die Nerven, dass es dann immer so dieses Kuschelelement geben muss, damit man zeigt, das ist schon okay und der Dom oder die Dom nimmt dann den Sklaven in den Arm und dann ist alles wieder schön. Mhm. Auf all diese Klischees wird verzichtet. Das finde ich wunderbar.
Mhm. Ja, stimmt. Stimmt, ja, so à la Aftercare, ne? Was genau. Ja auch einen großen Teil auch für viele. Also ich hatte, also es gibt Leute, die brauchen das total und es gibt Leute, die brauchen das nicht. Ich hatte das manchmal sogar, wenn ich intensive Sessions hatte, wollte ich danach alleine in die Wanne gehen. Das war so, ich wollte dann einfach, ich war so befriedigt. Mhm. Also das kann für jeden anders sein. Ich hatte Freundinnen, die brauchten dann auch viel Aftercare mit der Person zusammen. Für mich war es eher, das hat mir so viel gegeben. Für mich war die Verbindung ja im Spiel da. Das war ja dann so geil. Und dann wollte ich erstmal alleine sein und in die Wanne oder so. Und dann, ja, wenn man im Bett dann später kuschelt, ist fein. Aber also es kann für jeden genau ganz, ganz unterschiedlich sein. Und ich finde es auch ganz toll, dass es irgendwie so abgebildet wird. Und da sieht man, glaube ich, auch nochmal, dass es einfach ein Riesen, das hätten wir so nicht gehabt, wenn die Community dieser Biker Boys da nicht so eingebunden worden wäre. Und darauf wollte ich auch nochmal Bezug nehmen, weil das finde ich auch toll, dass diese Biker Boys nicht nur am Anfang mal kurz eine Rolle spielen, um zu zeigen, wo Ray herkommt und oder welchen Gefügen er da unterwegs ist und vielleicht irgendwie hinter der Kamera haben die als Coaching gedient. Nee, die sind ja auch im Laufe der Storyline, sind die ja auch weiterhin wichtig und die fahren ja dann auch zu einem Ausflug mit diesen Biker Boys, wo es ja auch mehrere Couples so gibt. Und finde ich auch sehr schön, dass Colin diese BDSM-Community-Zugehörigkeit fühlt und lernt. Und ja auch, ich weiß nicht, ob er jetzt direkt so Freunde findet, aber auf jeden Fall Zugehörigkeit. Ne? Also die nehmen ihn ja auch auf und er unterhält sich mit anderen Männern in der Gruppe, die eben auch auf der submissiven Seite ein bisschen stehen. Und kann ja mit denen dann, das ist ja auch ganz wichtig, im Leben, dass man einfach Leute hat, mit denen man sich identifizieren kann oder die ähnliche Erfahrungen irgendwie haben, mit denen man sich auch ausdrücken kann. Also ich finde es schön, dass im Film gezeigt wird, Community ist halt auch da und wichtig. Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja Ray's chosen family sozusagen, die Wahlfamilie, ne? Und er führt Colin da ein, während Colin Ray ja seinen leiblichen Eltern vorstellen will. Also der kommt aus einer ganz anderen Welt und denkt dann, er muss den Eltern vorstellen, was ja nicht so gut klappt. gehabt. Aber so treffen da die Welten aufeinander. Ne? Und Ray macht es eben, wie er das kennt. Er nimmt ihn mit zur Wahlfamilie.
Ja, ja. Ja, aber das finde ich, also das fand ich dann irgendwie auch total schön. Und es gibt ja, ist ja aber auch ein Spoiler, aber es ist ja, wir sind ja eh voll mit Spoilern hier heute. Schon auch eine intensive Szene, wo sie auf diesem Gruppenausflug sind mit den anderen Biker Boys. Und sie dann eben, fand ich aber auch eine tolle, ich hoffe, das ist okay, das so explizit zu beschreiben, aber es ist so, ich finde das so ein geiles Szenario einfach. Ein paar von den Jungs sitzen da und spielen Karten und irgendwie trinken Bier und so. Und die Submissiven, die Subs liegen irgendwie über so einen
Campingtisch
gebeugt,
und so, ja.
Halbnackt, nackt eigentlich, über einen Tisch gebeugt, quasi jederzeit da, um zu receiven, um zu empfangen, um gefickt zu werden.
Ja.
Und also schon auch ein ultra geiles Szenario irgendwie und in dieser ganzen Gruppe halt auch. Und die Subs liegen da so nebeneinander wirklich, wie Fleischware irgendwie. Also echt crazy. Und dann kommt ja Ray ja auch zu denen und lässt sich halt von jemand anderem einblasen, wo Colin dann auch sehr überrascht ist, ne?
Ja, das ist eine sehr starke Szene, finde ich.
Das ist eine starke Szene, ne? Finde ich auch.
Also zum einen, dass eben gezeigt wird, wie diese Biker-Gang so, also wie die das so inszenieren, ne? Die Doms sitzen da bräsig in ihren Campingstühlen und spielen Karten und die Sklaven liegen da mit entblößtem Hintern und warten darauf, gefickt zu werden. Und wer dann wen fickt, ist nicht so ganz klar. Und da, glaube ich, wird Colin auch nochmal, macht nochmal eine neue Stufe sozusagen mit oder dann kommt es nochmal auf ein neues Level, dass er sieht, dass das auch nicht unbedingt exklusiv ist.
Ja, voll, voll.
Also, dass diese Gang auch mehr ist als nur ein so Wahlfamilie, wo lauter Pärchen miteinander Ausflüge machen, sondern man hat da auch eine andere Vorstellung von Offenheit, von sexueller Offenheit. Es gibt zwar Paare, aber das heißt nicht, dass die exklusiv und monogam sind. Und ich glaube, das, also man sieht in all diesen Szenen, Colin macht so eine Entwicklungsstufe nach der anderen durch und er hadert mit jeder und findet dann aber jede gut und macht jede mit. Mhm. Auch da, er könnte ja jederzeit gehen und sagen, nee, mach ich nicht mit und so und ich will mir das nicht angucken oder so, aber er bleibt und er setzt sich all dem aus und wächst an jeder Herausforderung und genießt diese Rolle immer mehr. Das ist eine tolle Entwicklung, die da gezeigt wird. Und es bricht wirklich mit jedem doofen Klischee darüber, dass eben dann auch Leute ja da so strikt sein müssen und nur mit ihrem jeweiligen Partner Sex haben und so. Das ist schon, finde ich, da wird also sexuelle Freiheit auf jedem Level toll dargestellt.
Voll, voll. Ich finde es auch gut, dass da wirklich auch mutig, also dass man da mutig war bis zum Ende. Also fand ich wirklich, ich finde, das war so ein Moment, den habe ich gar nicht unbedingt erwartet, obwohl ich mir den hätte, also ich finde, der ist auch irgendwie naheliegend, dass das vielleicht da auch passiert, dass da nicht nur exklusiv unter den Pärchen gefögelt wird, aber könnte ja sein. Ich meine, also, hat ja jede Gruppe seine eigenen Dynamiken. Aber da war ich schon so, huch, okay, alles klar, gut. Das ist ja auch für den Zuschauer denn eine Erkenntnis. Ah, okay, die sind offensichtlich nicht monogam. Also man lernt ja als Zuschauer auch im selben Moment wie Colin. So, man weiß genau, das finde ich auch sehr cool eigentlich. Man weiß eigentlich alles, was Colin weiß und man weiß alles nicht, was Colin auch nicht weiß. So, und dadurch hat man auch viele Fragezeichen, aber kann mit ihm so ein bisschen diesen Weg gehen. Ich glaube aber, dass diese Szene auch so ein bisschen, ich hoffe, dass die, oder was heißt, ich hoffe, ich glaube, an der Szene können sich Leute vielleicht ein bisschen aufhängen, die vielleicht mit diesem ganzen, mit der ganzen Thematik nicht so viel zu tun haben, vielleicht darin so, ja, das hätte man aber vorher irgendwie mal klar machen müssen, dass man jetzt nicht monogam ist oder so.
Ja, das ist also sicherlich die herausforderndste Szene und die sexuell expliziteste auch. Also das hat ja auch so einen Orgiencharakter. Da bin ich auch ganz schön erstaunt gewesen, dass sowas in so einem ja doch Mainstream-Film läuft und dass es so klar gezeigt wird, dass da mehrere Männer einfach nur liegen und warten, von wem auch immer gefickt zu werden. Das ist schon, ja, ist schon sehr explizit, sehr, wie soll ich sagen, aber auch sehr authentisch. Und der Film ist herrlich unverklemmt an jeder Stelle. Und sowas zu zeigen, ist halt eine große Stärke, weil das ist trotzdem nicht voyeuristisch. Es ist einfach authentisch. Das ist der große Unterschied.
Voll, voll. Ja, genau. Und dann halt auch, genau, auch wieder mutig, weil ich glaube, wenn ich mich so als Regisseur, ne, wenn ich mir so denke, mir ist BDSM wichtig, mir ist Queerness wichtig und ich möchte das jetzt auf eine Mainstream-Leinwand irgendwie packen, hat man halt irgendwie so zwei Herzen. Also hätte ich habe so zwei Herzen in meiner Brust da, glaube ich, irgendwie. Ich will einerseits, möchte ich es authentisch machen, ich möchte den Leuten zeigen, wie es wirklich ist. Ich möchte sie auch herausfordern, aber ich hätte auch immer wieder Angst, die Schwelle zu verpassen, wo es denn vielleicht zu viel Information ist, sodass man dass man Leute irgendwie verprellt. Weil ich habe das Gefühl, gewisse Sachen nicht kann man nur verstehen. Ich glaube, man kann das grundsätzlich, ich glaube, jeder kann das irgendwie verstehen. Aber den Zugang, den ich in der Lage war zu haben, den konnte ich auch haben, weil ich eben ein bisschen was über BDSM weiß und schon meine Erfahrung da drin gemacht habe. Und ich kann mir vorstellen, dass für Leute, die damit überhaupt gar keine Berührungspunkte haben, das zum Teil vielleicht ein bisschen schwer ist, nachzuvollziehen, ist das so okay? Und dann finde ich das halt aber toll, dass von Harry Lytton dann halt auch halt einfach konsequent dann einfach gezeigt wird, nein, das ist aber komplett authentisch, weil dadurch, er nimmt sich nicht den easy Ausweg, okay, ich zeige jetzt alles bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann wird es zu hardcore für die Mainstream-World da draußen oder so, sondern er geht dann halt irgendwie volle Kanne rein und das finde ich auch cool.
Ganz und, genau, ja.
Ja.
Ich finde es auch total konsequent bis zum Ende. Es ist halt nicht 50 Shades of Grey, weißt du? It's the real thing. Und es bietet sich nicht an wie 50 Shades of Grey. Es ist nicht voll mit diesen Klischees, sondern es ist tausendmal besser und aus meiner Sicht tausendmal authentischer.
Auf jeden Fall. Ich glaube aus jeder Persons Sicht. Und ich glaube sogar aus der Sicht der Leute, die mit dem ganzen Thema nichts anfangen können. Weil ich glaube, dass selbst die checken, das hat halt so eine Intensität, dass, glaube ich, jeder versteht, das ist authentisch. Nur einige denken sich vielleicht so, ist das so okay? Und machen sich dann vielleicht Gedanken irgendwie.
Klar, es soll ja auch zum Denken anregen. Richtig. Ich finde es auch okay, wenn Leute sagen, ich möchte mir keinen Film über schwulen BDSM anschauen. Ja. Das ist ja völlig okay, meine Güte. Nicht alles muss allen gefallen. Aber wer mal ein bisschen raus aus seiner Komfortzone kommen möchte, würde ich sagen, wäre das eine Gelegenheit.
Voll. Ja, ich finde es auch gut, dass genau, also so jegliche, darüber denke ich oft nach, so jegliche Irritation im Leben zu vermeiden. So, also es gibt immer Momente, da möchte man vielleicht keine Irritation haben und das ist auch vollkommen in Ordnung, muss man sich immer selber fragen. Aber ich glaube, wir als Gesellschaft kommen auch nirgendwo hin, wenn wir uns keine Irritation mehr aussetzen. So,
ja,
ne? Wir
aber
sind
das
ja auch
Gute,
miteinander da.
Das Gute ist ja, dass es zugleich auch noch, das hatten wir überhaupt noch nicht angesprochen, eine Komödie ist. Und das ist der geniale Trick überhaupt. Dass du auch, wenn du denkst, ui, jetzt geht's aber zur Sache, dann gibt's wieder so Lacher und da kann man sich so schön entspannen und das ist also die ganz große Kunst, so einen Film als Komödie anzulegen mit ganz vielen Lachern, ohne dass das eigentliche Thema jetzt lächerlich gemacht wird oder die Figur, es wird sich ja nicht über Schwulsein oder über BDSM lächerlich gemacht, sondern es gibt ganz viel Situationskomik.
Ja.
Und das, finde ich, ist die große Stärke von diesem Film, weil BDSM, auch das ist oft meine Kritik an so BDSM-Zusammenhängen, dass es so todernst ist. Und so, also fast wie so eine Sekte, wo alles super ernst genommen wird und fast Lachverbot herrscht, weil alles so schwierig und so genau genommen wird. Und Und hier gibt's ganz viel Alltagskomik und dass das da noch mit drin ist, da also kann man dem Harry Lytton gar nicht genug danken, dass er einem auch immer wieder Auswege ins Lachen gibt, wenn man denkt, oh, jetzt wird's aber sehr intensiv von der Darstellung her, jetzt wird's sehr sexuell, jetzt wird's sehr angespannt, die Situation, und dann gibt's so eine komische Situation, dann kann man wieder lachen und landet wieder auf dem Boden der Tatsachen, dass das alles nur Menschen sind, die versuchen, ihren Fetisch auszuleben, die versuchen, ihre Sexualität auszuleben, aber manchmal eben auch scheitern oder eben dann, was man darf, und das ist für mich die zentrale Botschaft, man darf intensiven Sex haben, man darf auf BDSM stehen und man darf trotzdem auch lachen.
Voll, ich glaube, deswegen ist mir so kognitiv abhandengekommen, dass das ja auch eine Komödie ist. So wird es ja auch bezeichnet, ne?
Als Dom-Com, was ich dachte, gibt es gar nicht, was soll der Scheiß?
Und Dom-Com?
Ja, eine Dom-Com. Und das finde ich also super einfach.
Ja, ja, weil ich glaube aber, weil diese komödienhaften Momente, die sind so authentisch, wie sie halt im echten Leben auch sein könnten. Also,
ja, genau.
Ne, also wenn ich so durch meinen Alltag gehe, da passieren ja auch eine Menge Sachen, wo ich mir manchmal so denke, huch, was war das denn so?
Ja.
Und so authentisch kommt halt dieses Lachen. Und das sind wirklich, und deswegen hat man auch nicht das Gefühl gehabt, oder das wird sich auch über nichts lustig gemacht. Es ist Situationskomik, weil einfach Existenz ist halt einfach eigenartig so. Und das ist so absurd dann vielleicht manchmal. Und natürlich dann, jetzt muss ich gerade bei dem daran denken, wie am relativ am Anfang noch Colin den beiden was kocht. Und dann ist es. Man kann ja auch alleine, finde ich, auch super Kameraführung, und damit wird auch Comedy erzeugt, finde ich. Die Kamera ist auch, gerichtet auf Ray, der auf dem Sofa sitzt, und eigentlich ist da noch genug Platz auf dem Sofa. Und Colin fängt an, ums Sofa rumzugehen, um sich auf die andere Seite zu setzen. Und Ray klopft auf so neben sich, so à la, ja, komm mal her, setz dich mal hier hin. Aber dann kommt Rays Hund, der ja auch relativ groß ist, setzt sich über die komplette restliche Couch.
Ja.
Und dann versteht man erst, ach, das ist das, was Ray wollte. Der hat hier für den Hund geklopft, nicht für Colin. Hier, setz dich mal hin. Und dann steht Colin wie bedattert da hinter der Couch und ist so, oh, okay,
ja.
Und jetzt?
So. Genau, es ist natürlich auch ein SM-Spiel. Der Hund darf auf die Couch, du nicht. Du kannst daneben knien oder stehen. So ist ja ein Dominanzspiel, aber es ist auch lustig zugleich. Und das ist echt eine Stärke, das so zu zeigen.
Ja,
ohne es eben ins Lächerliche zu ziehen. Ne?
Ja, ja, auch... Ja, genau. Ich liebe das, wenn sich Information und Comedy und Emotionen transportieren lassen, halt ohne zu viel zu machen. Die Kamera ist die ganze Zeit in derselben Einstellung und so. Und das ist halt einfach es ist sehr, sehr smart, dieses ganze Zusammenspiel. Und auch noch eine Szene, über die ich auch noch kurz reden wollte, was mich auch, wo ich daran nochmal denken musste, als es darum ging, wie konsequent halt auch Ray abgebildet wird, vielleicht in seiner Art und Weise, wie er ist, dass er halt nicht besonders sanft ist. Die sanftesten Momente, jetzt unterbreche ich mich selber, aber die sanftesten Momente, die wir von Ray eigentlich sehen, sind, finde ich, in Momenten, wo er sieht, Colin braucht mich jetzt. Ne? Also Colin verletzt sich ja auch ein bisschen mit Absicht, ne? In der einen Situation mit diesem Topf nach dem Tod seiner Mama. Und da ist, oder wenn er irgendwie nach Collins, ist ja kein Nervenzusammenbruch, es ist quasi ein Ausbruch. Jetzt mache ich gerade 10.000 Türen auf einmal auf, aber es ist einfach, der Film hat einfach noch so viele Aspekte und wir sind schon fast am Ende, aber wir kriegen noch ein bisschen was unter. Also bedeutet, Ray hat sanfte Momente, aber... wo mein Herzchen sich einen sanften Moment noch gewünscht hätte, wäre bei, aber ich finde auch gut, dass wir den nicht bekommen haben, bei der bei dem Familientreffen, wo Colin seinen Eltern Ray vorstellt und wo die alle zusammen essen. Und Ray dann eben auf eine Art und Weise mit Colin spricht, die nicht respektlos ist, aber jetzt auch nicht besonders freundlich. Ne? Also er ist ja schon sehr, sehr direkt. Und der Mama missfällt das von Colin. Und die fragt ihn dann ja, warum redest du so mit meinem Sohn?
Aber das ist doch eine der stärksten Szenen. Und so viel Text hat Ray selten wie in der Szene, wo voll. Er zu der Mutter ganz deutlich sagt, nur weil sie das für ihren Sohn nicht gut finden, heißt es doch nicht, dass ihr Sohn das nicht gut findet.
Voll.
Und da sagt halt er, pass mal auf, das ist alles selbstbestimmt hier. Und zwar nicht von dir und nicht von mir, sondern von ihm selbst. Er möchte, dass man so mit ihm redet, weil er, in Klammern, das sagt er nicht, aber er ist der submissive Part, der möchte so behandelt werden. Ich behandle ihn so. Und wenn dir das nicht gefällt, ist das nicht unser Problem. Das finde ich super stark.
Ja, ich finde es auch richtig gut und ich finde es genau auch gut, dass da konsequent dran festgehalten wurde und jetzt nicht irgendwie, um alle zu besänftigen, jetzt irgendwie Ray plötzlich empathisch da irgendwie der Mama ganz genau erklärt, was los ist oder da irgendwie so, oder auch irgendwie so eine komische andere Version von sich spielt vor den Eltern.
Das nee, er bleibt sich treu, gefunden. Aber er bleibt auch, finde ich, auf Collins Seite sehr stark. Ne?
Ja,
also
das stimmt.
Er ist Collins Freund und das macht er deutlich, dass er immer auf Collins Seite ist und nicht und nicht versucht, der Mutter zu gefallen.
Ja, das stimmt. Ja, voll. Und gleichzeitig ist so ein kleines Bedürfnis in mir, war halt so ein bisschen, mein Gott, aber irgendjemand muss diese arme Frau doch erklären, was hier gerade passiert, weil es fehlen halt einfach, ich hatte das Gefühl, es fehlen ihr einfach Informationen, um zu verstehen. Also wir wissen ja auch gar nicht, was Colin vielleicht im Vorfeld mit seiner Mama irgendwie da besprochen hat oder so. Ja. Das finde ich auch gut, dass da, das kann man sich ja selber dann irgendwie denken. Aber ich fand es auch in Ordnung, weil du kannst ja nicht jede Baustelle jetzt irgendwie aufmachen. Aber ich hatte schon so ein bisschen das Bedürfnis, weil die Mama war so wohlwollend und die wollte ja sein Bestes. Und ich glaube, die wäre auch so tolerant gewesen, das irgendwie also nicht erlauben. Es ist ja nicht in ihrer Position, sie muss ja nichts erlauben. Aber ich glaube, sie hätte damit besser umgehen können, wenn sie ein bisschen mehr Informationen gehabt hätte. Und die hat Ray halt nicht wirklich gegeben, ist ja aber auch jetzt nicht seine Aufgabe, vor
absolut
allem nicht am
nicht,
Essenstisch mit
ja.
allen da. Also ich fand gut, dass er so reagiert hat, wie er reagiert hat und gleichzeitig tat sie mir so ein bisschen leid. Und wir sehen ja auch gar nicht, ob sie und Colin dieses Thema wirklich eigentlich nochmal besprechen. Ne? Sie ist ja dann, sie stirbt ja dann leider. Und das ist auch sehr konsequent. Also das ist die, wir sehen sie in der einen, wir sehen die Familie mit Ray sich da kennenlernen, was irgendwie in so einer kleinen Diskussion endet. Und eine der nächsten Szenen, wo es wieder um Familie geht, ist es halt die Beerdigung von der Mama. Und wir wissen eigentlich gar nicht, konnte Colin jetzt nochmal mit ihr reden. Finde ich halt aber auch irgendwie, ich finde, also es klingt so ein bisschen pathetisch, aber je älter ich werde, desto mehr mache ich auch damit meinen Frieden, dass gewisse Themen in meinem Leben einfach keine Antwort mehr bekommen werden und dass das halt einfach manchmal so ist und dass es zum Leben auch dazugehört, dann halt einfach auch das daraus zu ziehen, was man daraus zieht, aber ich jetzt nicht in jedem Bereich in meinem Leben auf eine Antwort warten werde, sonst kann ich mit meinem Leben nicht weitermachen. Und ich finde, der Film zeigt sehr gut, dass es sehr viele Fragen geben kann und man trotzdem weiterleben kann.
Genau, und das ist ja nur ein Gefallen, den Ray Colin tut, als er dann sagt, meine Mutter stirbt bald und ich würde gern, dass ihr euch vorher nochmal kennenlernt. Deshalb er nimmt ja praktisch so ein bisschen, das sagt Ray ja auch, du erpresst mich hier oder setzt mich unter Druck. Und er macht es dann trotzdem ihm zuliebe und hat aber gesagt, das ist keine gute Idee. Und es kommt genauso, wie er es vorhergesehen hat, dass die Mutter völlig verständnislos ist. Aber mehr als das kann er auch nicht geben. Er trifft sich mit der Mutter, weil die stirbt, damit die sich nochmal kennenlernen, damit Colin zufrieden ist. Ja. Und mehr, dass die das nochmal aufarbeiten, ist dann eben nicht. Die stirbt dann halt. Das ist, ist halt die Story, ne?
Ja, das ist ganz schön. Ja, das ist ganz schön konsequent und gut, fand ich auch. Ist mir mein Gedanke weggeflogen. Was denkst du, was da für Reaktionen aus der breiten Masse der Bevölkerung kommen? Denkst du, der Großteil der Leute denken so über den Film wie du und ich? Also du und ich haben jetzt auch vielleicht gewisse kleine Tendenzen, wo wir jetzt nicht 100% einer oder wo wir vielleicht Sachen ein bisschen anders, aber grundsätzlich finden wir den beide super geil und sind uns voll
unbedingt
einig.
Ja.
Denkst du, dass so der Großteil der Leute darüber denkt oder denken wird?
Ich denke, der wird ganz schön kontrovers aufgenommen. Also ich finde es auch sehr politisch, in der heutigen Zeit so einen Film zu machen, weil der so kompromisslos ist und einfach eine selbstbestimmte Sexualität, eine schwule Sexualität zeigt. Das ist heutzutage sehr mutig, finde ich. Und er bedient keinerlei Voyeurismus von Leuten, die, oh, jetzt gucken wir mal, machen wir so eine BDSM-Nabelschau. Er ist die Antithese, wie schon gesagt, zu 50 Shades of Grey. Mhm. Und die ganzen Leute, die sowas sehen wollen, werden enttäuscht und werden sie scheiße finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich finde, der biedert sich an keiner Stelle an, der Film. Und das ist das Gute, dass er einfach konsequent bis zum Ende bleibt und nicht darauf buhlt, irgendwie so ein Crowdpleaser zu sein und von allen gemocht zu werden. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ich denke nicht, dass es ein Riesenerfolg wird. Dazu ist er zu speziell, zu nischig. Mhm. Aber den richtigen Leuten wird er gefallen. Und darauf kommt es, glaube ich, an.
Ja, ich fand es auch total schön zu sehen, wie ich mich als, ich bin ja kein schwuler Mann, aber ich habe mich
ja,
total
ich
angesprochen
auch nicht.
Gefühlt. Ja, aber ich habe mich angesprochen gefühlt und ich war irgendwie positiv überrascht, wie sehr, weil ich ja mich eben ja, darauf verlassen konnte, dass was da gezeigt wird, auch authentisches BDSM ist, was durch meine Augen so gelesen wird, aber durch die Hintergrundinformationen, die ich hatte, ja auch bestätigt. Irgendwie schön zu sehen, dass BDSM, nur weil es da in der schwulen Szene passiert, nicht besonders, also es gibt so viele Überschneidungspunkte zu dem BDSM, was ich erfahren habe, obwohl ich kein schwuler Mann bin. Und das finde ich halt auch ganz, ganz toll. Also ich finde, der gibt sehr viele Anknüpfungspunkte, sich damit zu identifizieren. Ich weiß nur nicht, ob jeder da was findet.
Nee, sicherlich nicht, aber ich meine, wenn wir zwei als Frauen das schon toll finden und ich als Lesbe, sind beide von schwulen BDSM ein bisschen weit weg vielleicht einerseits, aber ich denke, Menschen, denen wie uns wichtig ist, dass eine sexuelle Authentizität, Selbstbestimmung, Freiheit kommuniziert wird, dargestellt wird, propagiert wird, für solche Leute ist der Film. Und da geht es weit über die Grenzen von, ob man auf BDSM steht oder nicht, ob man selber schwul ist oder nicht. Darüber geht es weit hinaus. Es geht um sexuelle Selbstbestimmung und ein klares Bekenntnis dazu. Und das ist die große Stärke, finde ich.
Mhm. Und jetzt noch, letzter Punkt, wie hat dir das Ende gefallen?
Ich liebe Filme ohne Happy End. Und es hat insofern ja ein Happy End, als dass die sexuelle Selbstbestimmung fortgeführt wird. Es ist bis zur letzten Sekunde konsequent. Mhm. Und da finde ich nochmal schön, dass es letztlich um Colin geht. Der ist die Hauptfigur des Films. Dessen sexuelle Reise wird gezeigt. Und die wird bis zum Ende gezeigt. Und das finde ich sehr toll. Und dass er eben er selbst ist und nicht nur in dieser Abhängigkeit von Ray steht. Er kann auch ohne Ray leben und sexuell sein und selbstbestimmt sein. Es ist seine Story eigentlich. Und die wird, finde ich, sehr schön auch zu Ende erzählt.
Ja, ich fand es auch total gut. Ich dachte mir so während des Films irgendwie, oh Gott, wie endet das jetzt? Ich sehe die jetzt nicht.
Ja, bloß nicht die beiden heiraten und kaufen sich ein Haus und einen Hund noch und so, um Gottes Willen. Ja, auch da ist es total konsequent, dass Ray auf sowas auch keinen Bock hat. Und das ist ganz stark, finde ich.
Genau, weil er ist dann wie vom Erdboden verschluckt. Und ich fände es auch ganz toll, weil wir in dieser einen, fand ich auch wieder eine tolle Kameraarbeit, weil man in dieser einen Einstellung halt auch ein bisschen mehr weiß als Colin, ne, als er an die Tür klopft. Dann sehen wir als Zuschauer quasi, wie es in der Wohnung aussieht und wir sehen nicht mehr so viel Möbel. Colin klopft eben an die Tür und sucht Ray und findet ihn nicht. Geht dann aber trotzdem mit, auch wieder so eine unbeantwortete Frage. Also er muss jetzt sein Leben weiterleben, ohne dass er weiß, wo er ist oder was jetzt vielleicht genau passiert ist. Man hat seine Theorien, jeder kann seine Theorien haben, warum Ray weg ist oder wo er jetzt ist. Und am Ende merkt man, vielleicht geht es darum gar nicht so großartig. Vielleicht geht es darum, was sie beide hatten, was Colin für Erfahrungen gemacht hat. Und jetzt weiß er auf jeden Fall ein bisschen mehr, was er will. Und weiß so, was er im Dating-Game einfach weiter sucht. Das finde ich dann süß, dass es halt, ja, mit
eigentlich. Genau, und er bleibt ja nicht allein und mit gebrochenem Herzen zurück, nee, sondern er geht seinen Weg konsequent weiter. Es ist zwar, ja, traurig, dass es mit Ray vorbei ist, und ja, es ist auch ein bisschen arschig, wie Ray sich aus dem Staub macht, ja, weil er voll halt letztlich dann doch auch ein Schisser ist.
Ja, richtig.
Als dann Gefühle voll ins Spiel kommen, aber es ist in jeder Hinsicht konsequent, und es, ja, geht nicht um die Figur von Ray, sondern es geht um die Figur von Colin. Und der, ja, hat eine, ja, hat eine, nicht nur eine Bereicherung, sondern ja, bei dem wurden alle Türen aufgestoßen von Ray, durch die geht er konsequent durch und lebt sein Ding weiter. Klar hat er ein bisschen gebrochenes Herz, aber er macht sein Ding weiter und ist jetzt nicht die tragische Figur, überhaupt nicht.
Nee, gar nicht, gar nicht. Also er kommt auch in so eine, in eine Kraft rein. Er wächst,
ja, total,
in so eine,
ja,
Kraft rein. Das finde ich auch ganz toll. Für mich als submissive Maus auch sehr schön zu sehen, sich submissiv auszuleben gar im keinsten heißt, dass man in der Passivität steckt.
Nein, und auch nicht schwach ist, im Gegenteil.
Ja, total. Und das finde ich so, also weil es mit dem, wenn ich auslebe, was in mir ist, bringt es mich immer in der Kraft. Und ob ich jetzt Dom bin oder Sub oder sonst was, ich muss einfach nur das sein, was mir irgendwie was gibt. Ne?
Ja.
Ja. Ja, fand ich sehr cool. Manuela, ist eine Stunde rum.
Ja, Wahnsinn.
Ich danke dir mega, mega. Das war ganz toll, mit dir darüber zu reden. Wirklich, es hat mir mega Spaß gemacht.
Du hast, ja, mir auch.
Ja, ich hoffe, dir auch. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr, ja, dass wir jemand von der Siegessäule hier haben. Hier großer Fan bin ich. Und ich glaube,
danke,
ja, wir konnten ein bisschen Perspektive den Leuten irgendwie geben. Ich hoffe, dass... Ich bin gespannt, wer es so hört, ob die Leute es hören, bevor sie den Film gucken oder nachdem oder beides, was für sie so funktioniert. Und ja, dann, man kann der Siegessäule folgen bei Instagram.
Man kann sie auch lesen, es gibt sie immer noch als gedrucktes Heft an 1000 Stellen in Berlin.
Genau.
Wir haben eine Website, siegessäule.de natürlich. Mhm. Und wir haben... auf Insta siehst du das Interview mit den dreien, was ich gemacht habe.
Ja.
Im Heft, im Märzheft wird nochmal vertieft eine Kritik über Pillion, und Alexander Skarsgård ist auf dem Cover.
Ja. Ja, also schaut das auf jeden Fall, guckt da auf jeden Fall rein. Ja, super, vielen Dank. Damit beende ich den Podcast. Vielen Dank.
Danke
und
für die Einladung.
Wissen, wie ihr es findet. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao.
Ciao.